Im Video waren wir gerade in Chemnitz. Der Christian Benzel ist dieses Wochenende dort. Und der Richter hat gestern unterrichtet. Vermute, dass er heute predigt. Am Eingang haben hoffentlich alle, die meisten, Licht und Leben bekommen. Aber leider nur in Papierform. Trotzdem vielen Dank an Erich, dass er das schon so viele Jahre so treu macht. Aber in unserem heutigen Text geht es eben auch um Licht und Leben, aber eben nicht auf Papier, sondern um das wahre Licht des Lebens. In diesem Abschnitt, den wir uns da heute anschauen, geht es oder dürfen wir einer Diskussion zuhören zwischen Jesus und den Pharisäern. Und am Schluss dieser Diskussion sehen wir die Auswirkung des Ganzen, oder besser gesagt eine Auswirkung. Denn da lesen wir in Vers 30, als er das alles gesagt hatte, glaubten viele an ihn. Das ist eine gute Nachricht. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Denn in Vers 24 hat er gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das heißt in anderen Worten, wenn ihr glaubt, werdet ihr nicht in euren Sünden sterben. Das heißt, am Ende dieser Diskussion, die Jesus mit den Pharisäern hatte, sehen wir Menschen, die vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Sie werden nicht in ihren Sünden sterben. Wer also nicht glaubt, wird in seinen Sünden sterben. Wer glaubt, wird nicht in seinen Sünden sterben, sondern er stirbt in Gerechtigkeit, ist gerettet und hat ewiges Leben. Und wie wir es gerade gesehen haben, als Gemeinde beten wir, dass im Oktober auch in Wels das passiert. Dass am Ende dieser Vortragsreihe wir sagen können, dass viele an Jesus glauben und nicht in ihren Sünden sterben müssen. Das ist mein Gebet, dass das sogar in diesem Gottesdienst passiert. Dass jemand glaubt, der bisher nicht geglaubt hat, weil er Jesus gehört hat, nicht mich. Es ist bemerkenswert, dass in dieser Geschichte Jesus ja nur redet. Er tut keine Wunder. Die Zuhörer haben nichts Unglaubliches gesehen, wie es nach der Heilung des Lahmen heißt. Sie haben nichts gesehen und es war auch nichts Unglaubliches, sondern sie haben nur gehört. Sie haben Jesus nur reden gehört. Aber das ist, was die Bibel sagt. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Botschaft durch das Wort Christi. Wenn wir also im Oktober Ulrich Barzani hören, dann verlassen wir uns nicht auf seine Rhetorik, so in diesem Fall die rechte Hand, sondern wir verlassen uns auf seine linke Hand. Wir verlassen uns auf das Wort Christi. Und wir beten, dass Gott ihm die Vollmacht gibt, dass er dieses Wort Christi klar verkündet, damit auch in Wels Menschen zum Glauben kommen und nicht in ihren Sünden sterben müssen. Im Halbjahresprogramm steht das Thema für diese Predigt, das Licht der Welt. Und als Textangabe steht drunter Johannes 8. Nun, Johannes 8 hat 59 Verse. Und ich bin sicher, ihr seid dankbar, dass ich jetzt nicht vorhabe, alle 59 Verse anzuschauen und darüber zu predigen, sondern wir beschränken uns eben auf diesen Abschnitt 12 bis 30. Und da fangen wir an mit der Aussage Jesu, wo ihm das Thema herkommt, in Vers 12, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein lebensverändernder Vers. Er zeigt, was Christsein wirklich bedeutet. Christsein heißt Nachfolge. Aber Nachfolge heißt nicht hinter ihm herdackeln, sondern hat was mit einer Beziehung zu tun, mit ihm, eine persönliche Beziehung. Nachfolge heißt nämlich, ihn selbst zu haben. Er sagt ja, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht, sagt er, und wer mir nachfolgt, der wird dieses Licht haben. Der wird mich haben. Aber was ist dann die Verbindung zwischen Licht und Leben hier? Ich habe vergessen, Erich vorher zu fragen, wer oder woher dieser Titel bei unserem Blatt kommt. Aber Licht des Lebens kommt eben aus diesem Vers, Johannes 8, Vers 12. Was ist also die Verbindung hier? Warum ist es das Licht des Lebens? Und ich denke, Johannes beantwortet diese Frage in seinem ersten Kapitel schon, wo er erzählt und sagt, in ihm, in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Eine Nebenbemerkung hier, im Griechischen gibt es zwei verschiedene Wörter für Leben. Das eine, Bios, ist das menschliche, das normale Leben, das irdische Leben. Und das andere, Zoe, ist meistens das geistliche Leben, das ewige Leben. Deshalb kann die Bibel davon reden, dass Menschen tot sind. Wobei sie nicht die auf dem Friedhof meint, sondern Menschen, die herumlaufen, Menschen, die lebendig sind. Aber die Bibel bezeichnet sich als tot. Warum? Weil sie nur das eine Leben haben, das irdische Leben, das sie genießen können, wie es Jesus in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sagt. Aber sie haben nicht dieses geistliche Leben, sie haben nicht das ewige Leben und deswegen bezeichnet die Bibel sie als tot. Und dieser Vers macht deutlich in Johannes 1, Vers 4, dass wir das Leben brauchen, um das Licht sehen zu können. Tote können bekanntlich nicht sehen. So, wir brauchen dieses geistliche Leben, diese Wiedergeburt, wie Ulrich Barzani in dem Interview gesagt hat, dieser Neuanfang, dieser Anfang. Dem Nikodemus sagt Jesus in diesem Zusammenhang, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum? Weil er noch tot ist, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Und Tote können nicht sehen. Nur Leute, die wiedergeboren sind, können geistlich sehen. Und wer nicht wiedergeboren ist, kann nicht nur das Reich Gottes nicht sehen, er kann auch das Licht nicht sehen. Und deswegen heißt es dann in Johannes 1, Vers 7, dass er, nämlich Johannes jetzt, kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Also auf das Licht muss man normalerweise nicht hinweisen, das sieht man. Aber wenn Leute blind sind, wenn sie noch tot sind in ihren Sünden, dann sehen sie eben dieses Licht nicht. Da muss man darauf hinweisen. Und wieder, das ist, was Ulrich Barzani versuchen wird, wenn er hier in Wels ist. Wer also Jesus nicht nachfolgt, der hat das Licht nicht und ist deswegen in dieser geistlichen Finsternis. Es gibt also Finsternis in dieser Welt. Denn wir sehen hier, dass Jesus das Licht ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Denn das heißt ja nicht, dass die ganze Welt erhellt ist, dass die ganze Welt dieses Licht sieht. Sondern es gibt ihm noch diese Finsternis, wenn er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Das heißt natürlich, wer mir nicht nachfolgt, der wandelt noch in der Finsternis. Wer Jesus folgt, hat das Licht, wandelt nicht in der Finsternis. Wer Jesus nicht folgt, hat das Licht nicht, wandelt in der Finsternis. Es gibt also noch Finsternis in dieser Welt und Jesus vertreibt nicht als Licht der Welt diese Finsternis. So, die Frage ist, was bedeutet es also dann, dass er das Licht der Welt ist? Nun, ich denke, Es macht deutlich, dass er das Licht der Welt ist. Das heißt, das einzige Licht der Welt. Es gibt kein anderes Licht, das diese Finsternis erhellen kann. Jesus ist das einzige Licht, auch für die Menschen in Wales. Es gibt nur Jesus oder Finsternis. Es gibt keine andere, keine dritte Alternative. Es gibt also noch viel Finsternis in dieser Welt. Man braucht nur die Nachrichten hören, was sich so in verschiedenen Ländern tut oder dann manchmal auch sogar bei uns. Oder man braucht nur in das eigene Leben schauen. Und der Psalm 23 sagt, wir gehen manchmal durch ein finsteres Tal. Selbst da kann dieses Licht dann oder wird dieses Licht einen großen Unterschied machen. Aber es kommt einmal ein Tag, wo dieses Licht wirklich die Welt erfüllt. Wo die Bibel sagt, es wird keine Finsternis mehr sein, es werden keine Werke der Finsternis mehr sein, es werden keine Kinder der Finsternis mehr sein, sondern sie werden, wie es Jesus an einer Stelle sagt, in die äußerste Finsternis geworfen werden. Den einzigen Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht ist, wo das Licht dieser Welt nicht sein wird. Aber das Problem ist, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht, nämlich weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Dieses Licht deckt tatsächlich Sünde auf. Wenn alles finster ist, merkt man das ja nicht, wie schmutzig etwas ist. Aber wenn dann das Licht angeht, dann sieht man das. Und das ist unangenehm, wenn Gott Sünde in unserem Leben aufdeckt. Aber es ist auf der anderen Seite auch sehr hilfreich. Es ist wie eine frühe Krebsdiagnose. Die Krebsdiagnose ist zuerst erschreckend und ist nicht angenehm. Aber wenn sie ganz früh ist, dann wird deutlich, da ist noch Heilung möglich. Und das ist, was hier passiert. Wenn Gott jetzt unsere Sünde aufdeckt, dann ist noch Heilung möglich. Aber es gibt eben ein zu spät. Es gibt die Möglichkeit, dass das Krebsgeschwür der Sünde eben nicht mehr operiert werden kann. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und weil es dieses zu spät gibt, sagt Jesus dann später in Kapitel 12, glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Es kommt eine Zeit, wo diese Möglichkeit nicht mehr besteht. So, Jesus stellt sich vor als das Licht der Welt und was es für Auswirkungen hat. Aber dann reagieren die Pharisäer mit, würden wir sagen, mit einer Ablenkung in Vers 13. Und das scheint erstmal, der ganze Abschnitt von da weg scheint nichts mehr mit dem Licht zu tun zu haben. Deswegen war ich eigentlich erst versucht, nur über Vers 12 zu predigen. Das ist der einzige Vers in dem ganzen Kapitel, wo von Licht die Rede ist. Und von daher dachte ich, wie passt das zusammen mit dem Thema? Aber John Piper hat mir hier geholfen, den Zusammenhang ein bisschen besser zu verstehen. Dass es zwar eine Ablenkung ist von den Pharisäern, aber dass Jesus trotzdem beim Thema bleibt. Die Ablenkung ist, Vers 13, da sagten die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Sie sagen, ha, jetzt haben wir dich. Haben wir dich erwischt, auf frischer Tat ertappt. Dein Zeugnis ist nicht wahr, du bist nicht das Licht der Welt. Wie kommen Sie darauf? Nun, in Kapitel 5 lesen wir, dass Jesus gesagt hat, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Hat er selbst gesagt. Und das wussten die Pharisäer noch. Und jetzt zeugt er von sich selbst, dass er das Licht der Welt ist. Und deswegen sagen sie, haha, erwischt. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Die Pharisäer freuen sich also, dass sie hier Jesus in einem Widerspruch ertappt haben. dass er nicht das Licht der Welt sein kann. Aber es gibt keine Widersprüche in der Bibel und folglich auch keine bei Jesus. Wie so oft, oder wahrscheinlich fast immer, hilft uns der Kontext. In Johannes 5, Vers 31 folgt bekanntlich Vers 30. Und Vers 30 sagte Jesus, ich kann nichts von mir aus tun. Selbst dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Das heißt, was er sagt ist, wenn ich aus mir selbst heraus, unabhängig vom Vater, Zeugnis geben würde, dann wäre es nicht wahr oder andere Übersetzungen sagen auch glaubwürdig. Aber Jesus redet nicht von sich selbst heraus, sondern auch in unserem Abschnitt 7-mal betont er diese Beziehung zum Vater, dass er vom Vater kommt, dass er zum Vater geht, dass er nur sagt und tut, was der Vater sagt und tut und dass er schließlich endlich den Vater repräsentiert, dass er eins ist mit dem Vater. So, das führt er dann eben in diesem Abschnitt weiter aus. Was die Pharisäer hier tun, ist absurd. Vor ihnen steht das Licht der Welt. Und sie denken, dass sie einen Widerspruch gefunden haben in einer Aussage von ihm. Eine Aussage, die sie aus dem Kontext gerissen haben, um ihn zu widerlegen. Ich habe das schon so oft erlebt. Menschen haben das lebendige Wort Gottes und was kommen sie und sagen, ha, da ist ein Widerspruch. Haben sie irgendwo irgendwas gefunden, wo sie denken, dass es ein Widerspruch ist. Aber wie gesagt, es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Deswegen biete ich jetzt den Gemeinden Seminare an zu dem Thema Widersprüche in der Bibel. Einfach um ein bisschen zu zeigen, wie diese Widersprüche in Anführungsstrichen entstehen. Dass sie meistens aus Unwissenheit kommen, weil die Leute den Kontext nicht verstehen oder was immer sonst. Aber es liegt nie der Widerspruch im Wort Gottes selbst. Gott kann sich nicht widersprechen. Dieses Licht der Welt ist nicht das Resultat eines Arguments, eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann, sondern dieses Licht der Welt muss man sehen, mit geistlichen Augen sehen. So was die Pharisäer hier brauchten, war nicht eine Erklärung von Jesus, dass er ihnen sagt, nein, da habt ihr mich missverstanden, das habt ihr aus dem Kontext gerissen oder was immer. Sie brauchen keine Auflösung des angeblichen Widerspruchs, sondern sie brauchen Augen, um zu sehen, die wir auch brauchen. Paulus betet in Epheser für die Epheser, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Es gibt Dinge, die man nicht mit den leiblichen Augen sieht, sondern die man mit den Augen des Herzens sieht. So, sie versuchen also abzulenken, aber Jesus geht darauf ein und bleibt aber trotzdem bei seinem Thema. In Vers 14 sagt er, was ich sage, ist wahr. Selbst wenn ich mein eigener Zeuge bin, ich weiß nämlich, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Was Jesus meint, ist ja so klar. Ich bin vom Vater gekommen, ich gehe zum Vater zurück und deshalb bin ich das Licht der Welt. Aber die Pharisäer kennen diesen Gott nicht. Deswegen verstehen sie nicht, wo Jesus herkommt, wo Jesus hingeht, trotz aller ihrer Religiosität. Und so sagt er weiter in Vers 19, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, wie er einmal zu seinen Jüngern gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist das vollkommene Ebenbild. Wie Kolosser 1 sagt, dass wer Jesus sieht, der sieht den Vater, weil sie eins sind. Dass die, die schon länger Christen sind oder länger die Bibel lesen, die haben sich vielleicht an diese Ausdrücke so gewöhnt, aber wenn wir uns vorstellen, wie das in den Ohren der Pharisäer klingen muss, das ist absolute Gotteslästerung. Und das muss zur Steinigung führen oder zumindest in diesem Fall zur Festnahme. Und ich denke, dass deshalb Johannes hier eine Zwischenbemerkung einschiebt und sagt, keiner konnte ihn festnehmen. denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Gott, er hatte einen Zeitplan. Die Stunde wird kommen. Und die Pharisäer werden es schaffen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber nicht dann, wenn sie es wollen, sondern dann, wenn Gott es will. Ich finde das immer humorvoll, wie es an einer Stelle heißt, dann, sie wollten, haben geplant, ihn festzunehmen, aber sie sagen, nur nicht auf das Fest. Und genau dann ist es passiert. Direkt bei dem Passafest, weil das Gottes Zeitplan war. Und dann zeigt Jesus noch die zwei Alternativen in diesen letzten Versen. Vers 21 sagt er, ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Die Juden haben das zuerst natürlich nicht verstanden. Sie haben gedacht, will er Selbstmord machen, dass wir da nicht hinkönnen, wo er hinkommt. Und nein, was Jesus hier sagt, ist, wo er hingeht, ist zum Vater. Zuerst sterben, auferstehen, dann zum Vater gehen. Und er sagt, da könnt ihr nicht hinkommen. So wie ihr jetzt seid. Warum? Denn ihr werdet in euren Sünden sterben. Und dann kommt man nicht zum Vater. Er wird zum Vater gehen, sie werden woanders hingehen. Wie gesagt, in die äußerste Finsternis, wenn sie in ihren Sünden sterben. Aber Jesus macht auch in diesem Kontext deutlich, dass es nicht so bleiben muss oder sein muss. Denn in Vers 24 sagt er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das heißt aber umgekehrt, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr nicht in euren Sünden sterben. Sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr nicht mir folgen zu Gott. Dann geht ihr in die äußerste Finsternis. Aber wenn ihr glaubt, dann könnt ihr mir zum Vater folgen. Also sagte Jesus in Vers 28, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich bin und dass ich nichts von mir selbst austue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Hier vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Das ich bin, die meisten Übersetzungen fügen dort irgendwas ein. Dass ich es bin, dass ich der bin, auf den es ankommt und so weiter. Und es mag ja alles gut und richtig sein, aber wörtlich steht dort nur, dass ich bin. Und das ist wahrscheinlich ein starker Hinweis auf das Alte Testament, wo Gott sich vorstellt als ich bin, der ich bin. Das müssen wir erkennen, dass Jesus der Ich bin ist, wie es dann später sagt, ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich, sondern bin ich, der Ewige, der allmächtige Gott. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, das war klar, was das bedeutet. Das bezieht sich zurück auf wieder das Gespräch mit Nikodemus, wo Jesus diesen Vergleich brauchte. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist also ein klarer Hinweis auf die Kreuzigung. Sagt er damit, dass sie sich alle bekehren werden, wenn er gekreuzigt wird? Nein, das ist natürlich nicht passiert. Sie haben ihn dort immer noch nicht erkannt, aber sie haben ungewollt den Plan Gottes erfüllt. Und sie werden einmal erkennen, dass Jesus wirklich der war, der er gesagt hat. Wir haben also die Wahl. Wir können Jesus jetzt als das Licht der Welt erkennen und ihm folgen. Dann haben wir das Licht des Lebens. Dann werden wir nicht in unseren Sünden sterben. Oder wir können ihn jetzt ablehnen, diskutieren, wie es die Pharisäer machen, Widersprüche finden oder was immer sonst für Gründe. Und wir werden in unseren Sünden sterben. Und später, wenn es zu spät ist, trotzdem erkennen, dass er das Licht der Welt ist. Das ist die Einladung. Heute und dann vermutlich, wie wir gehört haben, auch in 2 Wochen. Das ist die Wahl, vor die Menschen gestellt werden, vor die nicht wir, sondern Jesus Menschen stellt in diesem Gespräch hier. Und wie wir gesehen am Anfang, das Ergebnis war, dass viele, die ihn gehört haben, an ihn geglaubt haben und damit ihm nachgefolgt sind, das Licht des Lebens hatten und nicht mehr in ihren Sünden sterben mussten. Das ist die gute Nachricht, das ist die Einladung, die wir weitergeben können. Und so beten wir, dass wir viele Menschen einladen können, die mitkommen zu dieser Evangelisation, die das nochmal hören, vielleicht zum x-ten Mal, vielleicht zum ersten Mal. Und dass Jesus auch in ihrem Leben das Licht des Lebens wird. Wir wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir für die Klarheit deiner Worte, dass du nicht um den Brei herum redest, sondern dass du deutlich machst, worum es geht. Dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, in unseren Sünden zu sterben und ewig getrennt zu sein von dir in der äußersten Finsternis oder dich als Licht zu sehen und zu erkennen und dir nachzufolgen und dann das Licht des Lebens, dich selbst in uns zu haben. Aber Herr, es ist uns bewusst, dass wir das gar nicht selber können, sondern dazu musst du uns die Augen auftun, dass wir diese Augen des Herzens schenken, dass wir dich in all deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Helligkeit als Licht erkennen können. Und darum bete ich dich, dass niemand diesen Raum verlässt, der in die Finsternis hinausgeht, sondern dass wir das Licht des Lebens sehen und haben. Amen.